Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Ein zermürbender Job. Anstrengend, deprimierend, ohne echte Perspektive, dass sich mal was ändert. So würde ich die Arbeit als Leiter des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos beschreiben. Der Leiter dort hört auf und er sagt einfach nur, er sei sehr müde. Wir sprechen hier im Update-Podcast am Donnerstag mit unserem Griechenland-Korrespondenten über die Verhältnisse auf Lesbos.
Es ist mehrfach überbelegt, es gibt Container, aber viel zu wenig saubere Toiletten. Hygienische Bedingungen sind katastrophal. Es sind Familien untergebracht, Kinder, alleinreisende Frauen, die wirklich Angst haben müssen, dass ihnen nachts was passiert, weil es keine Toiletten gibt, die nach Geschlechtern getrennt werden.
Außerdem Thema bei uns, die mögliche Erweiterung des Dieselskandals bei VW. Neue Recherchen haben ergeben, dass ein neuerer Motortyp mit Euro 6 Norm auch mit der manipulierenden Abschaltsoftware arbeiten soll. Da fragen wir nach, was dahinter steckt.
Für Abgasexperten wie Axel Friedrich ist das, was dort beschrieben wird, eindeutig illegal.
Steht eben Zykluserkennung drin, Temperaturerkennung, Höhenerkennung, alles Dinge, die nach dem Stand der Richtlinie und dem Begriff Defeat-Device Abschalteinrichtung fällt und die sind eindeutig illegal.
Und Ilka Knigge hat heute unter anderem zum Thema Upskirting recherchiert.
Ja, Anlass ist ein Plan von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Sie hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, dass sie eine Änderung des Strafgesetzbuchs plant. Ich gebe ein Update, wie Upskirting, also das Fotografieren unter den Rock, gerade bestraft wird und was sich ändern könnte.
Auch das hört ihr in dieser Folge des Update-Podcasts am 12.09.2019. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
In Griechenland ist ein wichtiger, aber dennoch nicht sehr begehrter Posten frei geworden. Die Leitung des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Als Bewerber kommen wohl nur Leute in Frage, die extrem belastungsfähig sind und irgendwie auch idealistisch, weil der bisherige Chef, der hat hingeschmissen und mitgeteilt, dass er einfach müde sei. Über die Situation auf Lesbos sprechen wir heute Abend mit unserem Korrespondenten in Griechenland, Michael Lehmann. Grüß dich, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Michael, die Begründung des Lagerchefs für seinen Rücktritt, die klingt so, als sei er schon ziemlich frustriert über die Zustände dort, oder?
Ja, er muss frustriert sein. Er ist seit 2016 auf diesem Posten im Einsatz. Und nicht nur wir Journalisten, die wir regelmäßig in Moria von Lesbos aus berichtet haben, mussten jedes Mal feststellen, dass es ein frustrierendes Erlebnis ist, allein dran vorbeizugehen an diesem stacheldrahtumzäunten Gelände. Und innen drin sind die Verhältnisse immer verheerender geworden eigentlich die letzten Jahre, weil einfach auch sehr viele Menschen unterkommen mussten. Es ist mehrfach überbelegt. Es gibt Container, aber viel zu wenig saubere Toiletten. Hygienische Bedingungen sind katastrophal. Es sind Familien untergebracht, Kinder, alleinreisende Frauen, die wirklich Angst haben müssen, dass ihnen nachts was passiert, weil es keine Toiletten gibt, die nach Geschlechtern getrennt werden. All das musst du natürlich verantworten als Lagerchef, als Chef dieses sogenannten Registrierungszentrums. Und wir alle, die wir das über die Jahre beobachtet haben, können es diesem armen Menschen nur nachsehen und verstehen auch, dass er jetzt irgendwann mal hinschmeißen musste.
Und in den vergangenen 24 Stunden sind ja auch wieder hunderte Migranten auf den griechischen Inseln Lesbos, aber auch zum Beispiel auf Samos, wo du gerade bist, angekommen. Woher kommen die Menschen momentan?
Ja. Es ist nach wie vor gemixt. Auf Samos habe ich vor einem halben Jahr sehr ausführlich recherchiert, auch über die Schmugglerrouten. Und damals war es so, ich vermute, dass sich das nicht sehr geändert hat, dass es zwei Schleuserwege gab von der Türkei her. Über einen Weg sind nur Afrikaner geschleust worden, über den anderen Weg viele andere Syrer, Iraker, Iraner, Afghanen. Es geht querbeet durch. Und es ist leider so, dass seit der Drohung Erdogans die Sache sich noch mal dramatischer entwickelt hat. Erdogan sagt, er wird in naher Zukunft sehr viel mehr Syrer durchschicken. Und die Rede könnte da sein von vielen, vielen Tausend, wenn Europa nicht stärker unterstützt, die Türkei bei der Versorgung und der Aufnahme dieser Menschen auf türkischem Boden.
Wenn du den Flüchtlingsdeal schon ansprichst zwischen der EU und der Türkei, das Ganze soll ja auch Griechenland entlasten. Es gibt seit ein paar Wochen Druck aus der Türkei. Man braucht auch mehr Geld für die Versorgung der Flüchtigen dort. Wird da momentan neu verhandelt oder steht der Deal weiter tatsächlich auf der Kippe?
Er steht auf der Kippe, richtig verhandelt wird noch nicht. Es gibt diese einseitige, sehr deutliche Drohung von Erdogan. Und was an Interviews in diesen Tagen zu hören ist, zum Beispiel auch von CDU-Abgeordneten oder anderen Regierungsmitgliedern, das klingt so ein bisschen danach, doch beruhigen zu wollen und zu sagen, wir verlassen uns drauf, dass das weiterhin hält und es Es sind ja auch nicht so viele Neuankünfte, so ist dann die Argumentation. Dagegen müssen wir Beobachter von vor Ort schon sagen. Ich bin gerade eben frisch vom Flughafen vorbeigefahren an diesem großen Hotspot, an dem Registrierungszentrum im Hauptstädtchen von Samos, in Samos Stadt. Und da fällt einem sofort auf, dass da viele, viele hundert, wenn nicht einige tausend zusätzliche Unterkünfte stehen, an einem Hang stehen, ist gut gesagt. Das ist notdürftig reingehauen in ein, zum Teil ist es gestrüppt, zum Teil so ein bisschen Buschwerk und Fels. Und ich bin morgen dort verabredet, auch mit dem Bürgermeister der Insel, der neu gewählt ist. Und er fordert auch dringend, dass die EU sich mehr kümmert, damit es eben solche Zustände nicht geben muss. Das ist wirklich eine Schande für Europa. Anders können wir das immer nicht sagen, wenn wir direkt diesen Eindruck hier auf den Inseln haben, was die Menschen, die hier frisch nach Europa kommen, erleiden müssen. Und das alles nur, weil die Verfahren eben so lang sind, wie sie sind und weil viel zu wenig Personal zur Registrierung der Menschen vorhanden ist.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Griechenland Michael Lehmann, heute Abend live von der Insel Samos. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist definitiv eines der Unwörter der vergangenen Jahre. Dieselskandal. Dazu diese Sammelklagen gegen VW, geplante Fahrverbote, zu schlechte Luft, Diskussionen um zu große und stark motorisierte Autos in Innenstädten. Heute gibt's neue Fahrverbote in Köln. Und heute kommt die Nachricht, der Konzern, der VW-Konzern, soll auch bei neueren Dieselmotoren manipuliert haben. Das geht aus Recherchen des SWR hervor. Nick Schader, Autor beim SWR Fernsehen. Was habt ihr genau rausbekommen? Also wie soll VW bei neuen Dieselmotoren mit der Euro 6 Einstufung manipulieren?
Also wir haben ein relativ dickes Dokument bekommen, das sind insgesamt gut 30 Seiten, VW-interne Dokumente, in denen sehr genau die Abgastechnik, so würde ich es mal sagen, bei diesem Motor EA288, also bei diesem neueren VW-Motor beschrieben wird. Und dort wird unter anderem auch beschrieben, dass und wie diese Fahrzeuge erkennen, ob sie gerade auf einem Prüfstand stehen. Also da steht wörtlich drin Nutzung und Erkennung des NEFZ. NEFZ, das klingt jetzt etwas technisch, das ist der neue europäische Fahrzyklus, also das ist salopp formuliert das EU-Testverfahren schlechthin, bei denen eben die Abgaswerte von Fahrzeugen gemessen werden. Und diese Fahrzeuge erkennen eben, wie schon die vorhergehenden Dieselfahrzeuge, offenbar sehr genau, ob sie gerade geprüft werden oder nicht.
Also genau die gleiche Geschichte wie bei den anderen Dieselmodellen, bei dem es ja zu diesem großen Skandal gekommen ist. Aber ihr habt bei euren Recherchen dann auch noch mit mehreren Experten gesprochen. Wieso sind die sich sicher, dass an den Schadstoffwerten der Fahrzeuge manipuliert wurde?
Die haben sich einfach angeguckt, was in diesen Dokumenten drin steht. Also ich habe unter anderem gesprochen mit Axel Friedrich, der ist ja langjähriger Abgasexperte, früher beim Umweltbundesamt gewesen und war auch als Experte bei dem Dieseluntersuchungsausschuss des Bundestages aktiv. Der hat sich die Unterlagen angeguckt und kam ganz klar zum Ergebnis, ja, hier wird eindeutig eine Zykluserkennung beschrieben und wie die funktioniert. Und dementsprechend folgend wird auch nach dieser Zykluserkennung die Abgasreinigung verändert. Also die Abgasreinigung wird eben mal hochgeschaltet oder mal runtergeschaltet. Das heißt dann High und Low, also zum Teil Englisch, diese Dokumente. Und also entsprechend, ob das Fahrzeug eben gerade geprüft wird oder nicht, wird eben diese Abgasreinigung verändert. Und aus Einschätzung von Axel Friedrich ist auch das, was da beschrieben wird, ganz eindeutig illegal. Wobei ich immer sagen würde, ob das illegal ist oder nicht, das müssen wahrscheinlich am Ende Gutachter und Gerichte entscheiden oder auch das Kraftfahrtbundesamt. Das Kraftfahrtbundesamt haben wir übrigens wochenlang versucht, zu einer Stellungnahme zu bewegen, haben dort leider keine Infos bekommen, wie die das Ganze bewerten. Also aber für die Abgasexperten wie Axel Friedrich ist das, was dort beschrieben wird, eindeutig illegal.
Steht eben Zykluserkennung drin, Temperaturerkennung, Höhenerkennung, alles Dinge, die nach dem Stand der Richtlinie und dem Begriff Defeat-Device Abschalteinrichtung fällt und die sind eindeutig illegal.
Was genau bedeutet das für Halterinnen und Halter von Fahrzeugen mit diesem Motor?
Das kann man im Augenblick noch ganz schwer einschätzen. Also es laufen ja schon mehrere Gerichtsverfahren wegen dieses Motors, wo VW-Besitzer den VW-Konzern verklagt haben. Diese Verfahren, die meisten davon sind noch in der Schwebe. Bei einem großen am Landgericht Wuppertal werden derzeit Gutachten erstellt. Das kann laut Angaben des Gerichts noch Monate dauern, bis diese Gutachten vorliegen. Und die müssen letztendlich entscheiden, ob das eben illegal ist oder nicht, ob VW hier betrogen hat oder nicht. Und dann müssten, das sagen zumindest auch Kritiker oder auch Umweltpolitiker wie der grüne Oliver Krischer, dann müssten die Behörden tätig werden, allen voran zum Beispiel das Kraftfahrtbundesamt, und müssten nochmal genau überprüfen, was hier vorliegt, welche Software hier verbaut ist oder eben nicht, um dann eben einschätzen zu können, hat VW hier betrogen oder nicht.
Beim VW-Konzern gibt es viele Automarken und auch viele verschiedene Modelle. Welche Hersteller, welche Modelle sind betroffen?
Also dieser EA288 Dieselmotor ist ein ganz weit verbreiteter Motor. Der ist in sehr, sehr vielen Modellen drin des VW-Konzerns, unter anderem im Passat, im Tiguan, im Golf auch verbaut und auch eben in Seat- und Skoda-Modellen. Also es ist wirklich ein weit verbreiteter Motor, der seit 2012 in Fahrzeuge eingebaut wird. Ich habe die Zulassungszahlen bekommen, die müsste man jetzt einzeln zusammenrechnen, aber grob überschlägig wären das hunderttausende Fahrzeuge auf jeden Fall, in denen dieser Motor verbaut ist. Ob bei allen einzelnen Fahrzeugmodellen dann tatsächlich diese mögliche Abschalteinrichtung aktiviert ist oder nicht, das müssen dann tatsächlich wieder Experten beurteilen. Aber prinzipiell ist dieser Motor sehr, sehr weit verbreitet.
Nick Schader, Autor beim SWR. Er hat zum Abgasskandal recherchiert und es scheint, als habe VW auch bei neueren Motoren mit den Schadstoffwerten getrickst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bahnhöfe sollen sicherer werden. Das hatte unser Innenminister Horst Seehofer nach der tödlichen Attacke auf ein Kind am Frankfurter Hauptbahnhof vor gut 6 Wochen versprochen. Gestern hat sich der Innenminister mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Vertretern der Deutschen Bahn getroffen. Heute wurden die Ergebnisse und Änderungen präsentiert. Nadine Lindner, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin in Berlin in unserem Hauptstadtstudio. Wie genau soll in Zukunft für mehr Sicherheit an deutschen Bahnhöfen gesorgt werden?
Ja, das sind 3 größere Punkte gewesen, die der Innenminister Horst Seehofer von der CSU heute vorgestellt hat. Da geht es erstens um mehr Polizei, also das heißt Bundespolizei, aber auch mit Sicherheitskräften von der Bahn. Zweitens geht es um technische Sicherheit an den Gleisen, also das heißt die Frage, ob man zum Beispiel Gitter dort anbaut an den Gleisen. Und drittens geht es um den Ausbau der Videoüberwachung in den gesamten Bahnhöfen.
Betrifft dieses neue Sicherheitskonzept alle Bahnhöfe in ganz Deutschland?
Ja, ich glaube, das wird dann sehr unterschiedlich ausgerollt. Also wenn man reinschaut, geht es zum Beispiel darum, dass diese zusätzlichen Sicherheitskräfte von der Bahn, die gibt es im Moment in Berlin, in Essen und in München, steht in der Pressemitteilung, ab Februar kommen dann Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und Leipzig dazu. Wie es bei den kleineren Bahnhöfen aussieht, das wird dann noch offen gelassen. Aber bei der Videoüberwachung, da hat man sich vorgenommen, dass nahezu alle großen Bahnhöfe bis zum Jahr 2024, also das heißt in 5 Jahren, videoüberwacht werden sollen. Welche Bahnhöfe da fehlen, da bin ich tatsächlich auch mal gespannt.
Dann bleiben wir mal bei der Videotechnik. Was genau ist denn da geplant?
Das war ein ganz interessanter Punkt heute, weil da gibt es so eine kleine Unschärfe, die da drin ist. In der Pressemitteilung, die es von der Bahn, vom Innenministerium und vom Verkehrsministerium heute Nachmittag gemeinsam gab, da steht drin, dass auch die biometrische Gesichtserkennung bei dieser Videoüberwachung mit dabei sein soll. Der Innenminister Seehofer ist aber gerade vor wenigen Minuten in der Pressekonferenz danach gefragt worden und der hat gesagt, nee, das ist gestern kein Thema gewesen bei diesem Spitzengespräch, was es gab zwischen Vertretern von der Bahn und ihm. Und mit dieser biometrischen Gesichtserkennung, da kann man sich vielleicht daran erinnern, dass es erste Versuche ja im Berliner Südkreuz gab in dem Bahnhof, wo die Ergebnisse durchaus unterschiedlich bewertet werden.
Aber es gibt ja bestimmt verschiedene rechtliche Hürden, die noch zusätzlich genommen werden müssen bei der Videoüberwachung, weil selbst wenn es einfach nur Videokameras sind, kann man ja nicht alle Bahnhöfe vollpflastern damit, oder?
Ja, das ist natürlich eine Sache, wo ich das Gefühl habe, das könnte wirklich noch ein größerer Diskussionspunkt werden, weil das Informationsportal Heise hat heute nochmal darauf hingewiesen, dass bei diesem Einsatz der umstrittenen Technik noch völlig offen ist, auf welcher Rechtsgrundlage das jetzt erfolgen soll. Man kann sich ja daran erinnern, dass es die Datenschutzgrundverordnung jetzt gibt. Und einige Experten sagen, dass es dort grundsätzlich verboten ist, biometrische Daten zu erheben, vor allem wenn das mit dem Ziel erhoben wird, Personen zu identifizieren. Also ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man das flächendeckend an den Bahnhöfen einsetzen möchte und auch die Passagiere, die Fahrgäste keine Möglichkeiten haben, diese Zonen zu umgehen, so wie man das ja im Berliner Südkreuz gemacht hat, ich kann mir gut vorstellen, dass es dort datenschutzrechtlich wirklich noch einige Diskussionen gibt, wie das dann ausgeht, wie das gestaltet wird. Das sind alles Dinge, die sind im Moment noch völlig offen.
Gibt es denn Zahlen zu den Sicherheitskräften von Polizei und Deutscher Bahn?
Ja, also immerhin das gibt es. 1300 zusätzliche Stellen bei der Bundespolizei, die soll es geben. Und der Innenminister hat nochmal gesagt, die sollen jetzt nicht einfach irgendwo anders abgezogen werden und dann an die Bahnhöfe gestellt werden. Nein, das sind zusätzliche Stellen. Das aber kommt jetzt aber hinzu. Die müssen noch ausgebildet werden in den allergrößten Teilen. Das kann noch dauern und die sollen in 5 Jahren, das heißt bis zum Jahr 2024, sollen diese 1300 Bundespolizisten dann da sein. Und die Bahn hat gesagt, dass sie 10 Millionen Euro mehr für eigenes Sicherheitspersonal ausgeben will.
Jetzt erinnern wir uns, dass auch schon vor dem Vorfall am Frankfurter Hauptbahnhof das Thema Sicherheit an Bahnhöfen schon mal Thema war. Ist das denn jetzt alles neu, was da vorgestellt wurde?
Ja, also so wie ich das heute verstanden habe, ist dieser Punkt vor allem mit den 1300 Bundespolizisten tatsächlich ein neuer Punkt. Und es gab ja neben dem Vorfall am Frankfurter Hauptbahnhof, wo am 29. Juli ein 8-jähriger Junge und dessen Mutter ins Gleisbett gestoßen wurden, wo auch der kleine Junge gestorben ist. Kurz vorher gab es ja im niederrheinischen Förde eine ähnliche Situation, wo eine Frau von Zug gestoßen wurde und getötet wurde. Das heißt, das sind Dinge, die sich gehäuft haben. Und noch ein Punkt würde ich da gerne mit einfügen. Wenn man sich den Koalitionsvertrag der Großen Koalition anschaut, da steht drin, dass man die Fahrgastzahlen der Deutschen Bahn im Fernverkehr bis zum Jahr 2030 verdoppeln möchte. Also das heißt, mit diesen Fahrgastzahlen muss, finde ich, logischerweise dann natürlich auch die Sicherheitsinfrastruktur dann auch mitwachsen.
Nadine Lindner im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Also in Berlin wurde heute ein Konzept für mehr Sicherheit an Bahnhöfen vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer Frauen und Mädchen heimlich unter den Rock fotografiert, der greift massiv in ihre Intimsphäre und ihre Persönlichkeitsrechte ein. Das sagt Christine Lambrecht, die neue Bundesjustizministerin. Sie möchte deshalb sogenanntes Upskirting härter bestrafen. Das Thema Upskirting wird ja schon länger diskutiert. Im Vereinigten Königreich können Täter seit Anfang des Jahres mit 2 Jahren Gefängnis bestraft werden. Ilka Knigge aus unserem Update-Team gibt uns nochmal einen Überblick. Ilka, wie ist denn die Rechtslage im Moment in Deutschland? Also wie kann jemand, der eine Frau unter den Rock fotografiert, bestraft werden?
In Deutschland ist es aktuell so, dass Upskirting nur unter 2 Bedingungen strafbar ist. Erstens, wenn das Foto in einem privaten Raum gemacht wird, also zum Beispiel in einer Wohnung oder in einer Umkleide im Schwimmbad, dann verletzt das Bild den sogenannten höchstpersönlichen Lebensbereich. Oder zweitens, wenn das Foto anschließend verbreitet wird, also auf Facebook oder in einem Forum oder so. Upskirting gilt aber aktuell nicht als sexuelle Belästigung, weil die Bedingung dafür eine Berührung ist.
Also wenn es nicht als sexuelle Belästigung gilt, auf welcher Grundlage können Täter dann überhaupt verurteilt werden?
Einige Amtsgerichte haben es so gelöst, dass sie wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage verurteilt haben. Strafverteidiger Udo Vetter hat die Lage im Deutschlandfunk Nova-Interview zuletzt so eingeschätzt, dass die Höchststrafe von 2 Jahren nur bei hartnäckigen Wiederholungstätern verhängt werden könnte. In anderen Fällen ist Upskirting aber auch nur eine Ordnungswidrigkeit wegen Belästigung der Allgemeinheit. 2013 gab es zum Beispiel einen Fall, der öffentlich wurde. Da hat ein Mann im Stadtzentrum von München einer Frau auf einer Rolltreppe unter den Rock fotografiert und ist erwischt worden. Und er musste eben ein Ordnungsgeld von 750 Euro zahlen.
Und das soll sich jetzt ändern. Wie genau?
Ja, Christine Lambrecht hat eine Änderung des Strafgesetzbuchs angekündigt. Der Stand ist, dass die genaue Änderung erarbeitet wird, sagt die Bundesjustizministerin. In den letzten Monaten hatten auch einige Bundesländer auf das Thema reagiert. Also Mitte August hatte Rheinland-Pfalz eine entsprechende Initiative im Bundesrat in Aussicht gestellt. Kurz davor hatten auch Baden-Württemberg, Bayern und NRW mitgeteilt, sie würden einen Gesetzesentwurf für eine Initiative der Länderkammer vorbereiten. An der wollte sich auch Schleswig-Holstein beteiligen. Also es wurde diskutiert. Dazu gab es eine Petition, die ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen hat.
Okay, wer steckt hinter dieser Petition?
Das sind 2 Frauen, Hanna Seidel und Ida Sassenberg. Im Deutschlandfunk Nova-Interview hat Hanna Seidel eine Situation geschildert, die dafür gesorgt hat, dass sie sich gegen Upskirting einsetzt. Sie war im Ferienlager auf Borkum und da ist das passiert.
Wir haben alle getanzt und wir Mädels hatten damals alle Röcke an. Und nach der Klassenfahrt haben unsere Lehrer uns dann erzählt, dass Lehrer von einer anderen Schule mit Kameras da wohl unterwegs waren und uns unter die Röcke gefilmt haben. Und das war auf jeden Fall ein ganz schön krasses Ding, sowas mit 13 zu hören.
Die Petition hat Stand heute schon über 90.000 Unterschriften.
Die neue Bundesjustizministerin Christine Lambrecht plant Änderungen in Sachen Upskirting. Die Infos habt ihr gehört von Ilka Knigge.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Hamburger Hafen, der erstrahlt zurzeit in blauem Licht. Blue Port heißt das Projekt am Abend und begleitet die Cruise Days, das große Treffen der Kreuzfahrtschiffe, das am Wochenende ist. Das Ganze ist natürlich ein cooles Fotomotiv, was allerdings für die Fotografen teuer werden kann. Zumindest wenn man die Bilder dann über Social Media Kanäle verbreitet. Dann sind nämlich Lizenzgebühren fällig. Unser Tagesreporter Martin Krinner hat sich die Sache mal genauer angeschaut.
Die Sonne versinkt, die Elbe plätschert langsam Richtung Meer. Ein riesiges Kreuzfahrtschiff fährt an uns vorbei und auf den Landungsbrücken, auf der Elbphilharmonie und über den Dächern der anliegenden Gebäude leuchten Hunderte, ja vielleicht sogar Tausende von blauen Neonröhren und tauchen das riesige Areal in ein kühles Licht. So wie der Künstler Michael Batz sein Hamburg am liebsten sieht.
Nicht dröhnend oder dramatisch, sondern sehr einfühlsam, sehr klar, sehr prägnant.
Tja, und vor allem sehr teuer. Die Hamburger Morgenpost hat nämlich berichtet, dass eine Frau ein Foto vom Blauen Hafen gemacht und in den sozialen Medien veröffentlicht hat. Und daraufhin bekam sie eine Mail, dass sie dafür Lizenzgebühren in Höhe von 28 Euro zu zahlen hätte. So, und jetzt habe ich die Szenerie ja auch gerade beschrieben. Und da frage ich mich, muss ich dafür jetzt auch was abdrücken?
Aber auf gar keinen Fall. Sie dürfen natürlich mit Worten alles beschreiben, was man sonst sehen kann. Das hat mit Urheberrecht gar nichts zu tun.
Sagt Anke Schierholz, die Justiziarin der Verwertungsgesellschaft Bild und Kunst, die das Schreiben verschickt hat. Und genau darum geht es, um das Urheberrecht. Und da muss man jetzt unterscheiden, was man genau vor der Linse hat. Denn grundsätzlich ist es natürlich erlaubt, Sachen zu fotografieren. Also Häfen, Gebäude, Statuen und so weiter. Das erklärt mir Annika Berner, Rechtsanwältin auf St. Pauli.
Bei diesen Aufnahmen gibt es die Panoramafreiheit. Und die Panoramafreiheit erlaubt es, Kunstwerke, die im öffentlichen Raum stehen, zu fotografieren und mit den Fotos auch normal umzugehen, also sie zu versenden, sogar kommerziell zu nutzen.
Das gilt aber nur für Dinge, die dauerhaft in der Öffentlichkeit stehen. Der Hamburger Hafen ist aber im Moment ein Sonderfall, denn
wir haben ein Merkmal, das hier nicht erfüllt ist, und das ist das Bleibende. Also wir haben nichts wie ein Gebäude, das für immer steht, oder für ein Bild, das für immer auf eine Hauswand gemalt wurde oder so etwas, sondern wir haben nur über einen kurzen Zeitraum ein Kunstwerk in Form dieser Lichtinstallation.
Und schon gilt die Panoramafreiheit nicht mehr. Und die VG Bild kann vollkommen zu Recht Gebühren fordern. Und der Hamburger Hafen ist da kein Einzelfall.
Also der Klassiker hier in Deutschland war der Reichstag von Christo verhüllt. Da wurde das auch vom Bundesgerichtshof entschieden, genau mit dieser Begründung.
Dass der Reichstag ja nicht dauerhaft verpackt ist, sondern bald wieder enthüllt wird. Und wer ein Foto vom verpackten Parlament machen will, der braucht dafür eine Lizenz. Und die Leute, die in Paris den Eiffelturm fotografieren wollen, die sollten auch ein bisschen vorsichtig sein.
In Frankreich gibt es keine Panoramafreiheit. Da dürfte man eigentlich etwas wie den Eiffelturm sowieso nicht fotografieren, weil das ein Kunstwerk ist und man braucht die Einwilligung vom Urheber.
Nun ist der Herr Eiffel aber schon seit über 70 Jahren tot, sodass der Turm inzwischen gemeinfrei geworden ist und auf jedes Selfie drauf darf, allerdings nur tagsüber.
Nachts wird dieser Eiffelturm beleuchtet. Von einer Firma. Und die sagen, diese Beleuchtung ist auch ein Kunstwerk und haben das untersagt.
Sodass auch hier für einen Turm in Blau-Weiß-Rot Gebühren fällig werden. So, zurück nach Hamburg. Anke Schierholz von der VG Bild und Kunst hat mir übrigens versichert, dass die Frau mit dem Bild vom Hamburger Hafen ihre Gebühr nicht bezahlen musste und dass sowas auch noch nie vorgekommen ist. Und das liegt daran, wie sich die VG Bild und Kunst gegenüber privaten Nutzern verhält.
Grundsätzlich gehen wir mit allen Nutzungen in den sozialen Medien von Privatpersonen so um, dass wir nur tätig werden, wenn wir von den Urhebern ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht werden. Wir schreiben dann die Nutzer an, weisen darauf hin, dass das eine Nutzung ist, für die man eigentlich eine Lizenz bräuchte, bieten eine Lizenz an und sagen, und wenn Sie keine Lizenz haben möchten, dann nehmen Sie es bitte runter.
Und in der Regel werden diese Bilder daraufhin vom Netz genommen und alles ist wieder so, als wäre nie etwas passiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir können alles außer Flughafen. Berlin und der BER wird seit Ewigkeiten gebaut, dann ausgebessert und die Eröffnung wird immer weiter verschoben. Mittlerweile wird der BER gut dreimal so teuer wie geplant. Aber immerhin wissen wir, wenn er mal fertig wird, dann wird er auch gebraucht. Das konnte man bisher über einen der größten Flughäfen in Spanien, eine der größten Investitionsruinen, muss man ja sagen, nicht sagen. Der internationale Flughafen Ciudad Real wurde in den 2000er Jahren in die Pampa, 200 Kilometer entfernt, von Madrid gesetzt. 1 Milliarde Euro soll das Ganze gekostet haben und nach 3 Jahren musste der Betrieb dann schon wieder eingestellt werden. Zu wenige Passagiere. Heute wird der Flughafen nach vielen Jahren Leerstand und seltsamen Wendungen wieder eröffnet. Oliver Neuroth, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Madrid. Also dieser Flughafen hat ja eine der längsten Landebahnen Europas. Wie kam man denn damals in den 2000er Jahren überhaupt auf die Idee, so einen riesigen Flughafen mitten in die Pampa zu bauen?
Ja, das ursprüngliche Geschäftskonzept, das war gar nicht so dumm, denn zwischen Ciudad Real und Madrid fährt ein Hochgeschwindigkeitszug, eine Art ICE, hier in Spanien heißen diese Züge AVE, und der braucht für die Strecke nur 50 Minuten. Die Idee war, dass der Flughafen Ciudad Real eine Art Ausweich-Airport oder Entlastungsflughafen für Madrid werden könnte. Denn Anfang der 2000er Jahre ging es Spanien wirtschaftlich ziemlich gut, die Baubranche, die boomte und niemand dachte daran, dass es mal eine größere Wirtschaftskrise geben könnte, die kam dann ja Ende des Jahrzehnts. Von da an ging alles etwas langsamer in Spanien. Der Flugverkehr, der wuchs auch nicht mehr und der Flughafen Madrid hatte also jede Menge Kapazität. Und der Flughafen Ciudad Real wurde im Prinzip überflüssig, denn in der Stadt selbst dort, da leben nur 70.000 Menschen.
Jetzt wissen wir ja, trotz Flugscham, immer mehr Menschen fliegen, immer mehr Flugbewegungen in der Luft. Wie will denn die neue Betreiberfirma jetzt Passagiere dorthin locken, dort ihre Reise zu starten und auch zu landen?
Also erstmal sagt die neue Betreiberfirma, wir setzen gar nicht mehr so stark auf Passagierverkehr. Wir wollen aus dem Flughafen eine multifunktionale Plattform machen, heißt es. Das heißt, nicht nur Passagierflüge sollen abgefertigt werden, auch vermehrt Luftfracht und ein Teil des Flughafens soll eine Art Flugzeugfriedhof werden. Dort werden dann alte, ausgemusterte Maschinen abgestellt und Teile davon recycelt. Bei den Passagieren übrigens will der Flughafen auf ein sehr spezielles Publikum noch zusätzlich achten, und zwar auf Jagdtouristen. Das ist kein Scherz. Die Region Castilla-La Mancha ist nämlich eine der wichtigsten Jagdregionen Europas. Tatsächlich reisen etliche Jagdfreunde in der Saison extra dorthin, um ihrem Hobby nachzugehen, teils mit Privatflugzeugen. Und da soll der Flughafen künftig eine große Rolle spielen.
Deine Einschätzung, kann dieses Gesamtkonzept funktionieren?
Naja, es ist so, dass Spanien viele Flughäfen hat, die nicht ausgelastet sind, und auch viele kleinere in der Pampa. Die haben auch schon die Idee, zum Flugzeugfriedhof zu werden zum Beispiel. Das heißt, in diesem Nischenbereich wächst die Konkurrenz. Und wenn Ciudad Real da jetzt auch noch mitmischen will, dann könnte das einfach ein Überangebot geben und damit wäre dann keinem geholfen. Deshalb spekulieren auch schon einige spanische Medien, dass dieser Flughafen bald schon wieder dicht machen könnte.
Die jetzigen Betreiber, die das ausprobieren wollen, die sind nicht die ersten, die sich für diesen Flughafen interessieren. 2015 gab es eine Versteigerung, bei der chinesische Investoren das Rennen gemacht haben. Die sind aber jetzt nicht diejenigen, die Betreiber sind, oder?
Ganz genau. Zuerst hatte sich bei dieser Aktion gar kein Käufer gefunden. Dann ging eben der Mindestpreis immer weiter runter, bis sich schließlich der Mindestpreis bei 10.000 Euro befunden hat. Zur Erinnerung, gekostet hat das Ganze 1 Milliarde, der ganze Bau. Und für diese 10.000 Euro hat dann der chinesische Investor zugeschlagen, damals 2015. Doch daraufhin meinte dann ein Gericht, Moment mal, das geht so nicht, das ist nicht seriös. Wir erklären diesen Verkauf für ungültig. Und deswegen hat jetzt ein neuer Investor zugeschlagen für einen höheren Preis. Wir wissen nicht genau für welchen, aber tatsächlich hat jetzt der Flughafen lange vor sich hingegammelt und heute Abend, 21 Uhr, soll die erste Maschine landen.
Oliver Neuroth, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Madrid über den Flughafen Ciudad Real. Der macht nach vielen Jahren wieder auf.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.